Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Theresa Lachner ist Journalistin. Sie hat sich mit Lustprinzip ihre eigene kleine Nische geschaffen und sie ist heute bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie schreiben seit 10 Jahren über Sex und Sie lassen seit 10 Jahren über Sex schreiben. Wie oft sind Sie inzwischen an dem Punkt, dass sich alles wiederholt?
Es wiederholt sich, aber es wird auch wieder anders. Und ich finde es immer interessant, wie es anders wird. Also welche Themen so präsent sind. Ich habe schon das Gefühl, dass es da so Trends auch gibt. Also zum Beispiel Polyamorie war vor 10 Jahren noch gar nicht so ein Ding.
Und jetzt, wie heißt das Ding?
Polyamorie.
Übersetzt heißt das?
Dass man mehr als einen Partner hat.
Okay, das ist der aktuelle Trend.
Oh, es gibt viele Trends. Aber
was kommt noch dazu?
Ich würde sagen, seit 2 Jahren merke ich so ganz viel, wie die Leute seit MeToo so ganz neue Themen haben. Also dass viel über Grenzüberschreitungen, über Grenzen generell, wie kann ich die gut kommunizieren, wie kann ich als Mann kein Arsch sein, um es mal so zu sagen. Also dass die Leute sich einfach mehr mit bestimmten Sachen befassen, die irgendwie damit zu tun haben.
Hat sich, was ja nicht schlecht wäre, Klima und Atmosphäre, bedingt durch diese MeToo-Diskussion verändert?
Ja, also ich spüre es schon natürlich dadurch, dass die Leute damit auch mehr zu mir kommen. Also ob es sich wirklich jetzt in der ganzen Gesellschaft so sehr verändert, weiß ich nicht. Aber von dem, was ich mitbekomme, ich merke es vor allem gerade bei sehr jungen Männern, die haben eine Unsicherheit, aber ich finde das auch sehr schön, wenn sie die haben und damit auch zu mir kommen. Das ist nicht mehr so dieses, so, es wird jetzt gemacht, sondern dass sie erst wirklich überlegen, okay, wie kann ich irgendwie auch einfühlsamer sein und besser auf die andere Person zugehen.
Gibt es Themen, gibt es Trends, die heute anders als beispielsweise noch vor 10 Jahren keine Rolle mehr spielen?
Nee. Wüsste ich keinen spontan, dass es was gibt, was die Leute sagen, also den Scheiß machen wir nimmer mit oder so. Also ich glaube, weil dieses Zwischenmenschliche, das ist von der Geburt bis zum Tod einfach relevant. Deswegen, ja.
Sie betreiben diesen Blog, diesen Sex-Blog unter Ihrem richtigen Namen und werden sich dabei sicher was gedacht haben. Mhm. Warum haben Sie diese Entscheidung so für sich getroffen?
Weil ich finde, dass es ein Thema ist, über das man normal reden können muss. Und deswegen würde es sich für mich total kontraproduktiv anfühlen, da jetzt unter einem Pseudonym darüber zu schreiben. Weil ich finde, Sex muss in der Mitte der Gesellschaft irgendwie sein dürfen und alles, was ich mache, muss ich unter meinem richtigen Namen auch vertreten können.
Ja.
Und deswegen ist es mir also wirklich auch als Journalistin wichtig, dass das so genauso passiert, wie es passiert.
Gleichwohl gibt es bei bestimmten Menschen, siehe Hanau, siehe gestern, Aggressionspotenziale, die man nicht berechnen kann.
Ja.
Haben Sie das einkalkuliert und haben Sie daraus resultierend auch bestimmte Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen ergriffen?
Also ich habe generell das Gefühl mit meiner Arbeit, natürlich fragen mich das viele Leute auch mit dem Buch jetzt, das ist ja so offen und so mutig und hast du da keine Angst? Und ich habe schon viel Respekt vor Leuten, auch vor Leuten, die dem nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen. Ich habe, glaube ich, für mich sehr gute Abgrenzungsmechanismen, dass ich genau weiß, was ich teile und was nicht. Und ich glaube, ich habe dann einen sehr starken Referenzrahmen, der es mir halt auch ermöglicht, diese Offenheit so zu haben. Und dadurch, und ich habe eher das Gefühl, dass Leute, dass diese Offenheit tatsächlich auch ein Schutz ist. Dass Leute sagen, okay, die gibt so viel Preis auch von sich, zu der sind wir eher netter. Also ich glaube, ganz oft resultiert so ein Hass auch aus einer Unwissenheit. Und ich habe schon das Gefühl, ich kann mich zeigen und die können das auch annehmen. Und das ist sehr, sehr schön.
Theresa Lachner schreibt seit 10 Jahren über Sex. Seit 5 Jahren betreibt sie den Blog Lustprinzip. Heute ist sie bei uns, Frau Lachner. Wie verfahren Sie mit dem Thema Exhibitionismus oder anders gefragt, was schreiben Sie über sich und worüber schweigen Sie?
Das werde ich natürlich jetzt hier nicht ausplaudern, was ich schweige, weil dann ist es ja nicht mehr geschwiegen. Aber ich ziehe schon sehr, sehr klare Grenzen. Also ich glaube, wir alle kennen so Influencer, denen wir irgendwie schon fast so aus so einem Hate-Watching Anspruch folgen, dass wir wissen, was irgendwie ihre Familie gerade so treibt oder wie es in der Beziehung läuft oder was ich immer irrsinnig spannend finde, ist, wenn Leute so Beziehungspodcasts auch machen und da so wirklich alles öffentlich aufarbeiten und sowas liegt mir zum Beispiel sehr, sehr fern.
Also das würden Sie auch nicht machen?
Niemals, nein. Also meine Beziehungen, die werden vielleicht mal Jahre später in irgendwelchen Texten verhandelt, abgesprochenerweise. Aber ich würde nie sagen, okay, gestern habe ich gestritten oder solche Sachen.
Wir haben darüber gesprochen, dass Sie unter Ihrem regulären Namen schreiben. Bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie ab und an dann auch mal Mails bekommen, die Sie eigentlich lieber nicht bekommen hätten?
Ja, ja, doch. Also ich glaube, das bekommt jede Person, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Und bei mir sind es natürlich nochmal andere Nachrichten. Aber also ich habe zum Beispiel mal in der Zeit was relativ Neutrales, Belangloses gesagt und kam sofort eine E-Mail, ich bete für Sie oder so. Mhm. Das ist natürlich nett, wenn jemand
aber
betet.
Einen Shitstorm haben Sie noch nicht erlebt?
Nicht, dass ich wüsste. Also immer mal wieder so kleinere Sachen, wo sich irgendwer halt auf den Schlips getreten gefühlt hat oder nicht mitgemeint gefühlt. Und das ist, also nehme ich dann auch an und sage dann auch, das tut mir leid, dass du dich da jetzt nicht gemeint gefühlt hast. Aber ich kann, also es ist vielleicht auch nicht meine Aufgabe, immer alle zu meinen.
Okay, wie finanzieren Sie sich?
Ich bin Journalistin, ich bin Autorin, ich bin Speakerin, ich habe auch Sponsored Posts im Blog, zum Beispiel, dass mich eine Sextoy-Firma fragt, ob ich ihr Toy ausprobieren kann und dann darüber einen Artikel schreibe. Also das ist so klassisch, wie man im Internet Geld verdient und sonst ganz normal, so wie sie auch.
Also eine Form von Mischfinanzierung letztlich.
Ja, ich glaube, so wie jede Freiberuflerin habe ich halt verschiedene Auftraggeber, genau.
Nach welchen Kriterien, was den Blog angeht, setzen Sie die Themen?
Ich glaube, die Themen kommen zu mir. Also da, ich bin da sehr offen und ich habe auch das Gefühl, dass was ich irgendwie in die Welt hinaustrage, das kommt sehr zu mir zurück. Also zum Beispiel hatte ich vor ein paar Jahren noch wirklich mehr Berührungsängste mit Themen, die sehr weit weg von mir sind. Also Sexualität und Behinderung zum Beispiel ist ein Thema, mit dem ich als able-bodied person natürlich wenig zu tun hatte. Und aber ich möchte, also ich bilde mich ja auch fort. Ich bin ja auch in der Ausbildung zur Sexualberaterin und ich lerne da ganz viel so neue Bereiche, neue Themen kennen. Und dadurch kommen die jetzt auch mehr zu mir, dass mich Menschen anschreiben, sagen, hey, ich habe das, dieses, jenes und darf ich bei dir darüber schreiben? Und
diese Ausbildung zur Sexualberaterin, hat die ihren Horizont erweitert?
Extrem. Also,
inwiefern?
Naja, man lernt, was es alles gibt. Und eben auch gerade, wie gesagt, Themen, mit denen wir jetzt im Alltag wenig zu tun haben. Also ein ganz großer Bereich gerade wird irgendwie Transidentität, dass Menschen sagen, ich bin in dem Körper geboren, aber eigentlich hätte ich lieber einen anderen. Also ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau, ich habe mich noch nie als was anderes gefühlt. Und für mich das lernen zu können, nachzuvollziehen, wie es diesen Menschen auch geht, und wie ich auch mit denen auf die besser eingehen kann, wie ich in meiner Sprache sensibler werden kann, das ist voll bereichernd für mich.
Sie selbst haben als sogenannte Digitalnomadin insgesamt plus minus 5 Jahre im Ausland gelebt. Ich weiß nicht, haben Sie die Länder eigentlich mal zusammengezählt, in denen Sie jeweils waren?
Ich glaube, insgesamt waren es 36. Also inzwischen müssten es so 38, 39 sein, aber es verschwimmt dann zusehends.
Ganz, ganz viele in Asien. Mhm. Wie kam es zu dieser Affinität?
Also mein erster Job nach dem Studium war in Saigon, in Ho Chi Minh-Stadt, bei einem Kunstbuchverlag. Da habe ich irgendwie so diese Kunstwerke, also diese Preise, also erst habe ich das gemacht, dass ich dort irgendwie lektoriert habe. Mhm. Und dann habe ich einen Job angenommen bei einem Reiseführerverlag und habe für die dann vor Ort irgendwie nachrecherchiert, ob da das Haus noch steht, wie es im Führer steht. Und
in Saigon.
Genau, und dann in ganz Asien eigentlich. Mhm. Also da habe ich dann wirklich Myanmar, Singapur, Thailand, Sri Lanka, also alle Länder mal so abgereist und dann eben dort gearbeitet.
Welches Land war für Sie besonders wichtig?
Also Vietnam, weil ich da ein halbes Jahr gelebt habe. Natürlich taucht man da noch mehr ein in die Kultur und hat mehr mit den Menschen zu tun. Und das ist ein Land, was mir sehr nahe geht, auch immer noch.
Ja. Also ist das inzwischen ein befriedetes Land, auch mit dieser historischen Vergangenheit?
Ja, also ich hatte immer das Gefühl, das ist jetzt eine andere Art des Aufarbeitens als bei uns. Also natürlich kann man da ins Kriegsmuseum gehen und fürchterliche Sachen mitbekommen. Aber es wurde dann zum Beispiel auch der Independence Day mit den amerikanischen Expats ganz, ganz selbstverständlich gefeiert, wo ich mir dachte, wie wäre das, wenn man bei uns irgendwie Reichskristallnacht feiern würde?
Also die Todfeinde von früher.
Genau, also natürlich gibt es schon auch Ressentiments, aber die sind, glaube ich, generell eher gegen Ausländer, dass die halt sich denken, gut, die haben so viel Kohle, den können wir ein bisschen abzocken und das ist was anderes. Also,
wie war es in Kambodscha für Sie?
Ja, sehr spannend, also sehr bedrückend auch teilweise, aber für mich war es sehr, sehr schön zu sehen, wie diese sehr junge Bevölkerung, also man trifft einfach sehr, sehr wenig alte Menschen in Kambodscha und die, die noch da sind, sind halt wirklich Menschen, die überlebt haben und das ist schon sehr berührend irgendwie und wie stolz die auch sind auf ihr Land und wie gern sie einem das auch zeigen wollen. Also wirklich eine wahnsinnige Herzlichkeit und eine Wärme habe ich da gespürt.
Und wie gehen diese Menschen mit dem Völkermord, der im eigenen Land passiert ist, um?
Ja, das ist halt so ein, natürlich ist das schlimm und ist aber jetzt vorbei und jetzt kommt was Neues. Aber man spürt das wirklich an vielen Stellen, also wirklich so, wenn man so mehrere Länder im Vergleich bereist, so, das sind dann so ganz so Kleinigkeiten, wo man dann merkt, okay, man ist jetzt in Phnom Penh in Kambodscha im Einkaufszentrum und da sind die Leute, die fahren die ganze Zeit die Rolltreppe rauf und runter, weil das erste Mal in ihrem Leben ist, dass die eine Rolltreppe sehen. So. Mhm. Also für uns irgendwie unvorstellbar und da, ja, ist das noch so.
Wie haben Sie dieses Myanmar erlebt? Also ein Land, in dem es ja auch dramatische Umbrüche gegeben hat?
Ja, also man muss dazu sagen, diese ganzen Orte habe ich erlebt vor 5, 6 Jahren. Also ich kann jetzt nicht von jetzt gerade sprechen und ich glaube gerade in Myanmar merkt man das massiv. Also ich glaube in allen diesen Ländern, was bei uns irgendwie so 20, 30 Jahre dauert, geht halt in 10 Sekunden gefühlt. Also wie ich da war, war es schon sehr spannend, weil es gab noch keinen Google Maps, man konnte Hotels und alles, diese Reisen konnte man nicht so buchen, wie man es irgendwie sonst gewohnt ist, dass man dann irgendwie mal schnell in eine App und dann bucht man sich das, sondern man wurde immer so weitergereicht von der Cousin, von der Tante hat dann noch ein Guesthouse so ungefähr. Und das war sehr, sehr interessant für mich. Und dann aber eben zu sehen, okay, gleichzeitig kommt man dann an einen anderen Ort und da gibt es dann schon so E-Bikes. Mhm. Also, es gibt dann Pferdekutschen und E-Bikes und nichts dazwischen und das ist super interessant, finde ich.
Sie selbst haben als sogenannte Digitalnomadin, wobei wir diesen Begriff eigentlich mal übersetzen müssten, was macht eine Digitalnomadin?
Das ist schon fast ein Schimpfwort für mich inzwischen, weil es einfach so ein Sammelbegriff ist für alle möglichen Leute, die eigentlich nur einen Computer und das Internet brauchen, um ihr Geld zu verdienen. So auch ich als Journalistin ist es eigentlich immer ziemlich egal, wo ich meinen Text schreibe, solange ich ihn irgendwann pünktlich abschicke. Und es gibt aber eben auch ja Leute, die Grafikdesigner sind, Leute, die irgendwie in der Werbung arbeiten. Also wirklich alles, wo man nur Internet braucht. Und
für wen haben Sie da hauptsächlich in diesen Jahren aus dem Ausland dann gearbeitet?
Also ich habe viel eben für diesen Reiseführerverlag gemacht, auch schon für Frauenzeitschriften Aufträge angenommen und das, ja, was dann so reinkam. Und irgendwann habe ich dann eben beschlossen, ich gründe diesen Blog. Und das hat sich dann auch ganz schön entwickelt.
Ja. Sie haben vorhin erzählt, dass Vietnam eigentlich eines Ihrer Lieblingsländer geworden ist, weil Sie da auch über einen längeren Zeitraum gelebt haben. Gibt es ein Land oder gibt es Länder, Plural, in die Sie nicht mehr fahren wollen?
Also auf die Philippinen, glaube ich, müsste ich erstmal nicht.
Warum nicht?
Da war ich nur kurz und dann kam ein ziemlich drastischer Taifun und ich bin dann noch mit dem letzten Flugzeug rausgekommen. Mhm. Und das Essen fand ich nicht so gut, ganz, ganz banaler Grund. Und in Brasilien war ich auch kurz und bin so wie jeder Mensch, den ich kenne, fast in Rio ausgeraubt worden. Und ich glaube, was wirklich in Brasilien für mich schon sehr, sehr drastisch war eben dieses Gefühl, okay, dein Leben ist vielleicht doch weniger wert als dein iPhone.
Okay. Ja. Haben Sie auch Situationen erlebt, wo Sie gemerkt haben, ich muss mich auf mein Gefühl, auf mein Gespür verlassen, dass mir jetzt sagt, geh lieber nicht in die Straße rein?
Ja, ja, genau. Also das ist wirklich so ein, also in Asien habe ich das zum Beispiel nicht. Ich kann in Bangkok zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jedem Zustand rausgehen. Also ich gehe wirklich sehr gerne mitten in der Nacht spazieren. Das ist was ich vielleicht auch nicht in München machen würde, ehrlich gesagt. Aber da fühle ich mich irrsinnig sicher. Und gerade in Brasilien, das ist ganz, ganz seltsam. Es ist wirklich so ein Gefühl. Man geht in eine andere Straße rein und auf einmal schlägt die Stimmung irgendwie so komplett um. Und ich habe es wirklich erlebt in Cartagena in Kolumbien, dass dann ein Mann so uns wirklich gesagt hat, so wrong, wrong, andere Richtung, geht's woanders hin. Und dann ist man wieder auf die Hauptstraße gegangen und dann wieder alles gut.
Was macht das mit einem, wenn man jetzt wie Sie so lange in so vielen verschiedenen Ländern lebt? Stabilisiert es in jedem Fall auch das eigene Selbstwertgefühl, weil man es ja irgendwie dann doch überall auf die Reihe kriegt?
Klar, also ich glaube erstmal bricht es auch vieles, weil man, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie gern so einen Kokon aus, das ist mein Beruf, so ziehe ich mich an, das ist meine Wohnung, meins. Also so einen Schutzraum haben die meisten von uns und den gibt man ja ein großes Stück weit ab, wenn man wirklich auch nur mit Handgepäck unterwegs ist. Also man beschränkt sich auf sehr, sehr wenige Sachen und aber das, und dann zu merken, man braucht gar nicht so viel, ja. Das gibt schon eine große Kraft und eben auch ja zu sehen, okay, wurscht, wo ich rauskomme, ich finde wieder nach Hause und finde noch 10 neue Freunde und 5 Geschichten in der Zwischenzeit. Also für mich ist das schon gut gewesen, auf jeden Fall, ja.
Lustprinzip gibt es seit 5 Jahren als Blog, seit ein paar Monaten auch als Buch. Was den Blog angeht, die letzten Einträge, ich habe gestern geguckt, eine Frau äußert sich über ihre Erfahrungen in einem Swingerclub.
Mhm. War spannend. Also ich finde sie so toll, weil sie so ein bisschen dieses Gegengewicht irgendwie, wir kriegen im Moment so mit, so oh, du kannst alles machen und wir sind alle so sexuell befreit. Und sie hat diese Freiheit eben sehr ausgelebt mit ihrem Partner und dabei immer an vielen Stellen gemerkt, sie möchte die gar nicht und sie wünscht sich eigentlich eine Intimität und eine Zweisamkeit, die sie vielleicht nicht so bekommen kann. Und das ist was ich so oft von Leuten höre, dass sie mich fragen so, muss ich jetzt eine offene Beziehung haben? Ich will das eigentlich gar nicht. Und ich dann immer die bin, die sagen muss, nein, du musst gar nichts.
Ja. Ja. Warum machen sie es dann?
Naja, ich glaube, man hat viele Optionen und man will viele Optionen ausprobieren und schauen, ist das was für mich? Und
auch wenn man es gar nicht will, eigentlich?
Ja, das ist dann eben die Kunst zu verstehen, okay, was ist jetzt mein Bauchgefühl, was Nein sagt und was ist erstmal eine Unsicherheit. Es kann ja viele Sachen, die dann hinterher gut sind, kosten ja erstmal Überwindung. Mhm. Und ich glaube, manchmal muss man es auch ausprobiert haben, um zu wissen, okay, für mich ist es absolut nichts.
Haben Sie es mal ausprobiert, wenn ich fragen darf?
Was in den Swingerclub zu gehen. Ich war auf, also so ein klassischer, wie man das so kennt, nicht, aber ich war schon auf ein paar Sexpartys. Also das schon, also das ist ja in Berlin zum Beispiel sehr klasse, also dass man wirklich auf Partys geht, wo dann eben auch Sex in so einem halböffentlichen Raum oder eben im Darkroom stattfinden kann. Und sowas habe ich mir schon mal angeschaut, aber da auch festgestellt, ich habe eigentlich überhaupt kein Bedürfnis, meine Sexualität irgendwie mit sehr vielen anderen Leuten zu teilen. Ja, und ich habe auch mal schon so eine Party geschmissen, fällt mir gerade wieder ein.
Also ich habe vor vielen Jahren mal eine Sendung gemacht mit den Betreibern eines Swingerclubs. Und muss im Rückblick sagen, das waren so ziemlich die größten Spießer, die mir je untergekommen sind.
Ja, also ist teile diese Erfahrung. Also auch ich kenne sehr, sehr konservative Leute, die da dann so richtig aufdrehen. Ist auch schön für die, wenn sie diese Freiheit für sich gefunden haben. Also ich möchte die niemanden absprechen.
In ihrem Blog aktuell schreibt ein Mann über seine frühere und damit überwundene Pornosucht. Mhm. Ist das ein chronisch unterschätztes Thema in Deutschland?
Ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil es so, also auch so moralisch behaftet ist. Also Sexsucht, Pornosucht, generell Sucht. Man muss sich ja immer fragen, ab wann ist es eine Sucht? Ab wann ist es irgendwie ein sehr exzessives Verhalten?
Wenn man so besetzt davon ist, dass nichts anderes mehr einem Raum lässt.
Das ist also generell immer so ein bisschen die Definition für Sucht. Und ich glaube, das betrifft schon viele, viele Menschen, also vor allem Männer. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, sie kommen dem nicht mehr aus. Und klar, es ist halt, also gerade die jungen Leute haben ja statistisch gesehen nicht sehr viel Sex im Moment und schauen aber auch viel Pornos. Und ich glaube, für viele ist das halt so der einfachere Ausweg. So, man muss sich nicht mehr so auf eine andere Person einlassen. Man hat trotzdem dieses Gefühl von Stimulation. Man sieht das. Also für viele Leute ist eben dieser visuelle Reiz ganz, ganz wichtig. Aber natürlich leidet da eine Zwischenmenschlichkeit auch darunter.
Und der Preis ist Vereinsamung?
Ja, Vereinsamung oder auch, also bei Männern stelle ich das oft fest, so eine Desensibilisierung eben auch, weil die, wenn die masturbieren, dann mit so einem sehr harten Griff da ans Werk gehen, dass sie vielleicht dann mit einer Partnerin dieses Gefühl gar nicht mehr so reproduzieren können und dann eben sagen, ich spüre halt nichts, was soll ich machen? So, also das ist wirklich, man in so eine Härte reingerät in seiner Sexualität, dass eben auch wirklich diese Zwischenmenschlichkeit auf der Strecke bleiben kann. Und das Ja, ist natürlich was, wo viele dann auch wieder weg wollen, weil sie sagen, so, ich möchte aber natürlich auch eine Partnerin, weil Sex ist ja nicht nur der reine Akt, sondern auch Intimität und alles drumrum. Und
Theresa Lachner, Sex-Bloggerin und angehende Sextherapeutin.
Beraterin.
Oder
ist der kleine Therapeut.
Die kleine Therapeutin ist die Beraterin. Auch nicht schlecht. Wir wollten über die Themen sprechen, die, was Sexualität und natürlich auch Beziehungen angeht, nach wie vor wichtig und angesagt sind. Ich vermute einfach mal, ganz wichtig und ganz oben mit dabei, das Thema Treue bzw. Fremdgehen, korrekt?
Ja, Fremdgehen, Treue, offene Beziehung, Beziehung öffnen, neue Beziehungsmodelle auch, das ist schon
darüber wichtig. Reden oder lieber schweigen?
Kommt sehr auf die Situation an, würde ich sagen. Also ich plädiere eigentlich immer für eine Offenheit und darüber reden, aber es kann natürlich auch schwierig sein, wenn man sagt, du Schatz, übrigens hätte ich gerne Sex mit anderen Leuten und Schatz möchte das nicht, dann kann das natürlich auch krachen erstmal, ja.
Dann Fantasie und Wirklichkeit und der Umstand, dass beides möglicherweise ziemlich auseinandergeht.
Ja, und vielleicht auch Fantasie gern mal Fantasie bleiben darf oder auch Fantasie einfach ein Hinweis sein kann, was man vielleicht für eine Sehnsucht haben könnte. Und ja.
Macht und Missbrauch auch?
Ja, natürlich. Also wird dank MeToo jetzt präsenter überhaupt die Tatsache, dass es das gibt und dass das was miteinander zu tun haben kann. Und gleichzeitig natürlich auch BDSM-Fantasien oder
Was ist BDSM?
Bondage, Dominance, Submissive, Masochism. Also alles, wo es eben wirklich auch sexuell um Machtspiele geht. Also die Verknüpfung von Sex und Macht in einem positiv besetzten Kontext, dass man eben sagt, okay, heute bin ich submissiv, gebe mich ganz in diese Rolle einer Person, die sich unterwirft und ich bin dominant. Und wie kann man das irgendwie gut ausagieren und gut damit spielen?
Absolut freiwillig.
Natürlich, darum geht's. Also das ist immer das allerwichtigste Thema. Und in diesen Kreisen wird eben sowas wie Consent, also dass man zustimmen muss und eben auch enthusiastisch zustimmt, schon jahrzehntelang diskutiert. Und das kommt jetzt dank MeToo auch so ein bisschen mehr in so einem Mainstream-Kontext an.
Sie selbst haben eigene Missbrauchserfahrung einer früheren Beziehung mal öffentlich gemacht und sich vermutlich vorher sehr genau überlegt, ob sie das tun. Warum haben sie sich dafür entschieden?
Weil ich es wichtig finde, auch dass auch das thematisiert wird und dass auch das besprochen wird. Natürlich habe ich mir gerade weil ich über Sex schreibe, überlegt, schade ich mir damit? Schadet das meiner Glaubwürdigkeit? Sagen dann Leute, ja gut, die ist halt missbraucht worden, deswegen muss sie das jetzt so offen darüber reden und habe dann aber irgendwann beschlossen, die Zeit ist jetzt reif, wo einfach klar ist, das passiert so unwahrscheinlich vielen Leuten, dass es okay sein muss, darüber zu reden.
Wie heftig haben Sie diesen Missbrauch erlebt und was haben Sie daraus gelernt?
Natürlich ist Missbrauch immer heftig und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, wie man ein Trauma, ich habe gelernt, mein eigenes Trauma besser zu verstehen und eben auch, dass das macht, dass man Sachen erstmal verdrängt und die dann kommen dann wieder hoch und die kommen hoch, wenn man es nicht so erwartet. Und mich damit auseinanderzusetzen, war sehr, sehr herausfordernd, auch wie ich das für dieses Buch dann nochmal aufgeschrieben habe. Aber ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Haben Sie mit diesem Mann noch Kontakt?
Natürlich nicht.
Wissen Sie, was aus diesem Mann geworden ist?
Nö, das ist auch wirklich, das ist auch für mich so ein Thema.
Das wäre eine Belastung für Sie, wenn Sie sich damit auseinandersetzen würden.
Ich habe diesen Teil meines Lebens hinter mir gelassen und ich möchte mich damit auch nicht mehr befassen, glaube ich. Und ich glaube auch wirklich, juristisch möchte ich da auch gar nicht so viel drüber reden, weil das dürfte ich wahrscheinlich gar nicht.
Theresa Lachner, reden wir über Sex insofern, als sie diesen Sex-Blog betreiben, bestimmte Themen natürlich immer wieder stattfinden. Ich vermute mal einfach, was die Frauen angeht, vorgespielte Orgasmen, immer noch ein großes Thema und bei den Männern alles, was mit Erektionsproblemen zusammenhängt.
Ja.
Korrekt?
Ja, kommt vor, alles. Ja?
Ja,
ja, klar.
Gibt es auch Lösungen dafür?
Orgasmen nicht mehr vorzuspielen, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
So. Aber mit möglicherweise fatalen Folgen?
Naja, was kann passieren? Das männliche Ego zerbricht daran. Also klar, wenn man schon lange vorgespielt hat und dann auf einmal sagt, du übrigens bin noch nie gekommen, dann wird es schwierig. Deswegen ist mein Ratschlag, lieber von Anfang an ehrlich sein. Und Ja, also gerade in langen Beziehungen. Also es gibt schon so ein Orgasmus-Vorspiel, das höre ich auch immer wieder, so wo man sagt, okay, ich wollte halt jetzt nicht mehr, aber sein Ego hat es so gebraucht, dann habe ich das mal kurz gefaked, dann war es, damit Ruhe ist. So.
Und was die Erektionsstörungen angeht, außer der Pille, die mit dem Buchstaben V anfängt?
Es gibt viele, viele, viele Pillen. Ich glaube, 60 verschiedene gibt es derzeit. Wobei tatsächlich ganz oft die Lösung ist, wirklich mal eher so ein Wochenende im Wald zu machen und wirklich mal so die Arbeitsprobleme hinter sich zu lassen. Also die meisten Erektionsprobleme sind tatsächlich psychischer Natur und nicht körperlicher. Und ja.
Wir hatten vor 2 Jahren mal eine Sendung mit Nora Bossong, einer Schriftstellerin, die einen einjährigen Selbstversuch in diesem Rotlichtmilieu unternommen hat und auch in einem Swingerclub mal war und eine SM-Messe besucht hat und sowas alles. Haben Sie was in der Art auch schon gemacht?
Also mit Sexarbeit tatsächlich mit mir in einer aktiven Rolle, das wird es niemals geben, glaube ich. Auf Messen aller Art. Also ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, würde ich sagen. Ja, aber ja.
Privat dann? Oder was meinen Sie mit ausprobiert?
Naja, bei mir vermischt sich das natürlich ganz gut, das Berufliche und das Private. Aber ich probiere, glaube ich, vieles aus, weil es mich selber interessiert und habe aber gleichzeitig doch diesen Verwertungsgedanken im Hinterkopf, dass ich mir denke, im schlimmsten Fall ist es eine lustige Geschichte.
Sie haben mal einen Fesselkurs mitgemacht. Mhm. Wie war der?
Interessant, auf jeden Fall. Ich habe viel darüber gelernt, von wem ich angefasst werden möchte und von wem nicht. Fand es spannend, aber weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde in so einem Kurs. Ja. Da gibt es auch ganz gute YouTube-Tutorials, also da muss man vielleicht gar nicht mit 40 Fremden.
Wie war der Tantra-Kurs?
Der war interessant und auch interessant in dem Sinne von, würde ich vielleicht auch nicht nochmal machen. Also Tantra ist für mich inzwischen wirklich so ein bisschen so ein rotes Tuch. Also,
weil es ewig dauert?
Nee, also die Praxis an sich finde ich spannend, aber Tantra, Yoga, also alle diese Sachen, die so ein bisschen spirituell sind, wo es dann oft so einen alten weißen Mann gibt als Guru, der dann sagt, was man machen muss für die Erleuchtung, da tue ich mich recht schwer als junge Frau.
Wie war die Orgasmus-Meditation?
Das war sehr, sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall eine Technik, die ich empfehlen kann, mal zu studieren. Dafür muss man vielleicht auch gar nicht erst lange Coachings und Kurse besuchen, kann sich die Technik auch recht gut im Internet erklären lassen. Aber da kommt man sehr in so ein genaues Hinfühlen und das tut dem Sex allgemein sehr, sehr gut.
Für die, die Ihren Blog nutzen, sind das eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen oder hält sich das die Waage oder wissen Sie es gar nicht?
Das weiß ich, das kann man mit Google Analytics natürlich alles nachlesen und ich habe im Moment 55% männliche Leser und 45% Leserinnen.
Sind Sie für die Männer wie Frauen oder auch unterschiedlich auch sowas wie eine Art Sozialarbeiterin?
Ja, ich glaube schon. Oder so eine Dr. Sommer Kummerkastentante, der kann man es mal sagen und auch so ein Abgleichen erlebe ich oft. Also ganz wirklich oft diese Frage, ja, ist das normal, wenn ich das mache? Und ganz oft ist meine Aufgabe dann auch einfach nur zu sagen, ja, ist normal.
Wo oder in welchen Fällen können Sie helfen und wo und in welchen Fällen können Sie nicht helfen?
Also ich bin ja gerade in der Ausbildung zur Sexualberaterin und darf jetzt seit letztem Wochenende tatsächlich auch schon unter Supervision Menschen beraten. Also das ist natürlich toll. Und Sexualberatung kann alles in bis zu 10 Sitzungen abdecken, so ganz grob gesagt. Also kleinere Themen, die man in so einem Zeitrahmen bearbeiten kann. Und natürlich kriege ich auch öfter mal zwischendurch einfach über Instagram so: Ich masturbiere einmal am Tag, ist das normal? Und wenn ich dann einfach nur ja antworten kann, ist es gegessen. Und dann kommen 10 weitere Fragen. Wie kann ich masturbieren? Wie kann ich das? Wie kann ich jenes? Was kann ich sonst noch tun? Dann muss ich halt auch sagen, das ist jetzt gerade nicht der Rahmen. Ich habe nicht die Zeit, dir das ausführlich zu beantworten. Aber google doch mal Sexualberatung und deine Stadt und die können dir dann weiterhelfen. Also das ist wirklich eher auch oft so eine Ort- und Zeitfrage ist, auf was ich alles genauer eingehen kann. Und,
okay.
Ja, genau.
Ansonsten leben wir im Jahr 2020. Frauen wie Männer haben vermutlich ihre Rollen in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch etwas verändert. In welche Richtung, denken Sie?
Also ich finde es toll, dass das gerade so ein bisschen knirscht an allen Ecken und Enden, habe ich das Gefühl. Also
zwischen Männern und Frauen?
Ja, und auch zwischen den Rollen, die sie einnehmen sollen und vielleicht auch nicht mehr einnehmen möchten. Und ja, gerade ist sehr, sehr viel im Wandel und das finde ich super. Also das sind wirklich Themen, auch klar, Kinderbetreuung und wer verdient mehr Geld und wie soll ein Mann 2020 sein und was braucht's nicht mehr und müssen wir Frauen so sehr auf ihr Aussehen reduzieren oder ist eigentlich Quatsch? Und ja.
Wie groß ist die Verunsicherung der Männer, weil sie gar nicht mehr wissen, welche Rollen sie eigentlich noch spielen sollen?
Also ich glaube schon, dass die Verunsicherung groß ist und ich freue mich auch tatsächlich drüber, dass es eine gibt, eine Verunsicherung, weil ich glaube, Männer waren halt lange so der Status quo, dass man sagen kann, okay, also alle Medikamente werden nur an Männern getestet, die Welt ist irgendwie für Männer gebaut und dass sie dann jetzt eben auch mal mitbekommen, wie das ist, wenn nicht alles automatisch auf einen ausgerichtet ist, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Und wie ist es bei den Frauen, die ja nun emanzipiert sind, sehr emanzipiert sind und gleichwohl immer noch gucken, dass sie den männlichen Schönheitsidealen entsprechen?
Naja, ich glaube, das sind nicht nur männliche Schönheitsideale, sondern es ist einfach das, was die Gesellschaft erwartet. Also eine Frau wird, egal wo, egal wie, immer erst nach ihrem Äußeren bewertet. So Angela Merkel, was die sich anhören muss, wenn sie mal ein Kleid anzieht. Ja, man würde nie sagen, okay, Macron hat schon wieder denselben dunkelblauen Blazer. Würde nie jemand drauf kommen. Mhm. Und ich glaube, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, dem entweder gerecht werden zu können oder auch in den Widerstand zu gehen. Weil ich finde auch, die ganze Zeit in einem Widerstand zu sein und zu sagen, nein, ich mache mich jetzt nicht hübsch für Männer, ist mir zu blöd, ist ja auch eine Anstrengung. Also wurscht, wie man es dreht und wendet, man kommt dem ja nicht aus, weil man sieht ja immer irgendwie aus.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen, vielen Dank.
Eins gehört. SWR.